Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Kühler wird es und früher dunkel. Warum es trotzdem schön und sinnvoll ist, sich zu bewegen, auch draußen, hören Sie gleich im Beitrag über Sport für Menschen in höherem Alter. Spazierengehen und Radfahren, was wir in der bisherigen Corona-Zeit eingeübt haben, empfiehlt sich in Neu-Delhi ganz und gar nicht. Wie man dort jetzt gegen die extreme Luftverschmutzung kämpft, hören Sie anschließend. Fischerei, Finanzen, Farm-to-Fork-Strategie ist eine Einigung der EU-Agrarminister in Sicht? Dazu Antworten von unserem Korrespondenten Paul Vorreiter. Und wie kommt illegal gefangener Fisch aus Ghana auf unseren Tellern? Auf das beantworten wir. Und im Verbrauchertipp, viele Kamine müssen bald mit Feinstaubfiltern nachgerüstet werden. Im Park oder im Wald spazieren gehen und Alltagswege mit dem Rad erledigen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind deutlich mehr Menschen draußen unterwegs, auch um sich fit zu halten. Bewegung und Sport sind immer wichtig, um Kraft und Ausdauer zu trainieren, auch und gerade in höherem Alter. Zurzeit kann noch vielleicht im Fitnessstudio trainiert werden. Wer das lieber nicht möchte, findet auch zu Hause Möglichkeiten, auch zusammen mit dem Partner oder mit Freunden. Das Wichtigste ist, vom Sofa aufstehen und loslegen. Margret Bielenberg über Sport für Senioren.
Jochen Mertens ist Ende 50, mag leckeres Essen und schätzt guten Wein. In den letzten Jahren hat er zugenommen. Sport war kein Thema, sagt der Unternehmer.
Ich habe meine Körperlichkeit in den letzten 30 Jahren irgendwie verloren. Ich bin aus dem Takt gekommen. Und ich merke, dass ich mir diese alte Körperlichkeit zurückerarbeiten will.
Spricht man von Seniorensport, so sind meist Menschen ab 65 Jahren gemeint. Doch wissenschaftlich fundierte Trainingsempfehlungen für diese Altersgruppe können sich auch an jüngere Menschen richten, sagt Dr. Tim Fleiner von der Deutschen Sporthochschule Köln und der LVR-Klinik Köln.
Diese Richtlinien gelten auch für Personen zum Beispiel ab 50 Jahren, wenn altersspezifische Einschränkungen da sind. Zum Beispiel, wenn man im Gangbild verändert ist, wenn man ein niedriges Level an Fitness hat.
Jochen Mertens hat sich beim Arzt durchchecken lassen. Das sei unbedingt zu empfehlen, wenn man nach einer langen Sportpause wieder aktiv sein will.
Dort ist aus unserer Sicht ein Belastungs-EKG wünschenswert, denn wir können anhand ihrer Leistungsfähigkeit sehen und vor allem dann angehen, wie wir ein Training strukturieren können.
Die Empfehlung, wer im Alter lange fit bleiben will, sollte Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und das Gleichgewicht trainieren.
Die Mischung macht's an sich. Zum Beispiel beim Ausdauertraining sollten Sie in 30 Minuten pro Einheit trainieren. Da zählen auch kleinere Einheiten, wenn man das noch nicht schafft.
Um wieder ins Training zu kommen, suchte sich Jochen Mertens neben einer Ernährungsberatung auch Unterstützung in einem Fitnessstudio. Sein Trainer Benjamin Markmann empfahl ihm, erst einmal zu walken und nicht gleich zu laufen.
Ganz, ganz wichtig, weil Herr Mertens hat extrem Übergewicht gehabt. Laufen ist ja eher fatal, weil du beim Laufen die dreifache Belastung deines Körpergewichts hast.
Wer im Fitnessstudio trainieren will und dort neu einsteigt, sollte das, so wie Jochen Mertens, unter professioneller Anleitung tun, sagt Tim Fleiner.
Beim Krafttraining 8 bis 10 Übungen für die großen Muskelgruppen und dort auch wirklich 8 bis 12 Wiederholungen, sodass man dann das dann steigern kann.
Er empfiehlt 2,5 Stunden körperliche Aktivität pro Woche, am besten 5-mal die Woche, 30 Minuten lang. Das lässt sich auch zu Hause machen, zum Beispiel auf einem Crosstrainer, Fahrradergometer oder Rudergerät. Dazu beispielsweise Hanteltraining, Theraband und Gymnastikübungen. Alles in moderater Intensität.
Das heißt, auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 das Maximum ist, dass Sie dort in einer Skala zwischen 5 und 6 Punkten ungefähr liegen. Das heißt so, dass Sie zum Schwitzen kommen oder ein Gespräch gerade noch so machbar ist.
Auch wer sehr viel älter ist als Jochen Mertens und stärkere körperliche Einschränkungen hat, kann sportlich aktiv sein, sagt Bewegungswissenschaftler Tim Fleiner. Es gebe spezielle Trainingsprogramme.
Wir machen in den Kliniken Rollator-Fit-Programme, wir machen Rehabilitationssport, zum Beispiel Bewegung auf Rezept, wo Personen über ein Jahr lang trainieren können mit speziell geschulten Übungsleitern.
Grundsätzlich braucht es Motivation, um am Ball zu bleiben. So rät zum Beispiel Personal Trainer Benjamin Markmann, den Sport teilweise nach draußen zu verlagern. Auch Gartenarbeit könne für ältere Menschen schon eine Trainingseinheit sein, sagt Tim Fleiner.
In der Gartenarbeit ist die Kniebeuge verpackt. Wir sehen auf den Treppenstufen das Aufwärtsgehen oder das gezielte nach unten gehen für die Knie- und Beinachse eine große Belastung ist und dementsprechend auch einen Trainingsreiz darstellt.
Wer sich regelmäßig mit Freunden oder dem Partner zum Sport verabredet, bleibt länger dabei. Wichtig ist, das Training in den Alltag einzubauen. Wer gern moderne Technik mit einbezieht, könne auch das tun.
Hier tut sich einiges im Bereich der Trainingswissenschaften, zum Beispiel Projekte im Bereich Exergaming. Das sind Spiele, die am Fernseher oder Computer durchgeführt werden können.
Grundsätzlich gelte für alle, es ist nie zu spät, um anzufangen, sich zu bewegen.
Computeranwendung, Rudergerät oder einfach der Park vor der Tür. Bewegung macht zufrieden und fördert Ausdauer und Kraft. Während Bewegung an der frischen Luft also bei uns für viele ein wesentliches Element im Leben mit Corona geworden ist, stellt das Virus Inder, vor allem die, die in Großstädten leben, vor ein im Wortsinn atemberaubendes Problem. Nicht nur in Delhi erreicht die Luftverschmutzung nach der Corona-bedingten Durchschnaufphase kürzlich wieder Hochwerte. Die Regierung der Hauptstadt will den Smog nun mit einem 7-Punkte-Plan bekämpfen. Eine der Waffen? Übergroße Wasserpistolen. Ob das reicht, um die möglicherweise tödliche Kombination von Corona und Luftverschmutzung zu verhindern? Aus Neu-Delhi, Silke Dietrich.
Kanonen auf bunt geschmückten Lastwagen jagen Wasserdampf in die versmogte Luft. Ein verzweifelter Kampf gegen die Luftverschmutzung in Indiens Hauptstadt. Für wenige Stunden würden mit diesen Wasserkanonen Staub- und Feinstaubpartikel aus der Luft entfernt, erklärt Gautam Kumar. Der Ingenieur vom Umweltamt muss aber auch zugeben, das ist jetzt nicht exakt die technische Lösung, um die Luft in der gesamten Stadt zu reinigen. Das ist eine sehr lokal begrenzte Lösung, immer dann, wenn es einen Notstand gibt.
These are just SOS arrangements.
Den gibt es allerdings fast täglich hier im Winter. Die Grenzwerte für saubere Luft werden um ein Vielfaches überstiegen. Stark gesundheitsgefährdend. Das zeigt die Luftverschmutzungs-App in der Regel den ganzen Winter über an in Neu-Delhi. Deshalb müsste gerade in diesem Jahr mehr denn je etwas gegen die Luftverschmutzung getan werden, sagt der Regierungschef von Neu-Delhi, Arvind Kejriwal. Wir sind im Corona-Jahr und bei den Patienten, sagt er, sind oft die Atemwege betroffen. Da kann die Luftverschmutzung dann tödlich werden. Deshalb sagen wir nun der Luftverschmutzung den Kampf an mit unserer Kampagne Krieg gegen die Verschmutzung. Der Regierungschef will nun Türme errichten lassen, die aus dreckiger Luft saubere machen sollen. Bäume dürfen nicht mehr gefällt werden, sondern müssen umgepflanzt werden. Auf den Feldern rund um die Stadt sollen Maschinen eingesetzt werden, damit die Bauern ihre Felder nach der Ernte nicht mehr abfackeln. Dieselgeneratoren, die beim Stromausfall in der Hauptstadt häufig zum Einsatz kommen, dürfen nun nicht mehr benutzt werden. Die Arbeit auf Baustellen soll bei besonders schlimmen Tagen eingestellt werden. Im sogenannten War Room, also einer Art Kommandozentrale, würden in Zukunft alle Verschmutzungswerte überwacht, um dann gezielt die Wasserkanonen zum Einsatz zu bringen. Ob das reicht? Viele Gesundheitsexperten in Indien jedenfalls halten gerade den Atem an. Eine aktuelle Studie aus Italien hat einen tödlichen Zusammenhang nachgewiesen zwischen hoher Feinstaubbelastung und einer erhöhten Sterberate von Corona-Patienten. Die Gründe dafür seien leicht erklärbar, sagt der Präsident der Herzpflegestiftung in Indien, Dr. Agarwal.
The pollution PM10 will damage, will cause inflammation in the lungs.
Die Luftverschmutzung kann Entzündungen der Lunge verursachen, genau wie das Coronavirus auch. Wenn Feinstaubpartikel in die Blutgefäße gelangen, können die Entzündungen der Gefäße verursachen und die Wahrscheinlichkeit vom Blutgerinnseln steigt. Also beides zusammen kann in der Tat schwere Krankheitsverläufe verursachen.
So both of them together will cause much severe disease.
Betroffen davon sind nicht nur die Menschen in der Hauptstadt Neu-Delhi. Von weltweit 20 Städten mit der dreckigsten Luft liegen 14 in Indien.
Wenn Luftverschmutzung auf Corona trifft, soweit der Bericht von Silke Dietrich aus Indien. Ein Systemwechsel steht an in dieser Woche beim Treffen der europäischen Agrarminister in Luxemburg. Der Weg soll zu einer umweltverträglichen Landwirtschaft führen, sagte Julia Klöckner, die das Kolleginnen- und Kollegentreffen leitet. Eigentlich hätte die gemeinsame Agrarpolitik längst in trockenen Tüchern sein sollen, aber der Streit ums Geld verschiebt den Zeitplan. Paul Vorreiter in Brüssel. Etwas Konkretes gab es am Tag 1 der Verhandlungen gestern aber doch, und zwar in puncto Fischerei. Wie sieht die Einigung aus?
Genau, es ging um die Fischfangquoten in der Ostsee, und da ist nach wie vor im Vordergrund, dass es den Beständen von Hering und Dorsch nicht gut geht, dementsprechend auch die Entscheidungen. Im kommenden Jahr soll beim westlichen Hering etwa die Quote um 50% nochmal sinken. Beim Dorsch wird die erlaubte Fangmenge in der westlichen Ostsee um 5% angehoben. In den östlichen Gewässern, da gilt aber weiterhin ein Verbot der gezielten Befischung, und die erlaubte Beifangmenge, die wurde jetzt um weitere 70% gekürzt. Ein leichtes Plus, das gibt es im kommenden Jahr bei der Scholle plus 5%, die Sprotte plus 6%. Auch beim Lachs gibt es leichte Zuwächse. Und für die deutschen Ostseefischer ergibt sich dadurch, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, unterm Strich eine leicht niedrigere Gesamtfangmenge als in diesem Jahr. Was die Freizeitfischer angeht, da bleiben die Tageshöchstfangmengen unverändert. Bei den Dorschen sind das ungefähr 5 Fische pro Tag und Angler. Und es gibt auch schon Reaktionen auf diese Entscheidung, der WWF beispielsweise. Der hatte sich weitgehend positiv geäußert und gesagt, dass die Balance aus Erholung der Fischbestände und der Einkommenssicherung für die Fischer auf der anderen Seite überraschenderweise in weiten Teilen erreicht worden sei.
Gestern ging es ja auch schon um die Art und Weise, wie Lebensmittel erzeugt werden. Stichwort Farm to Fork. Kann man damit weiter?
Die Farm-to-Fork-Strategie, genau, das ist ja ein Teil des europäischen grünen Deals der EU-Kommission. Das sind 27 Maßnahmen, die helfen sollen, die EU-Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Und da haben sich jetzt die Länder dazu positioniert. Und es ist so ein bisschen was rausgekommen, wo man sagen kann, da, wo sie mitgehen können, das begrüßen sie. Aber das, was sie kritisieren oder bereits im Vorfeld kritisiert haben, das findet sich jetzt auch in diesen Schlussfolgerungen wieder. Ein Beispiel, die Länder begrüßen beispielsweise die Bestrebungen für ein einheitliches, erweitertes Nährwertkennzeichen auf Lebensmitteln, auch dass EU-Bürger Zugang haben sollen zu nachhaltigen Lebensmitteln zu angemessenen Preisen. Aber die Vorgaben zu den Düngemitteln oder den Pestiziden, die nehmen die Mitgliedsländer nur zur Kenntnis. Zur Erinnerung, in der Strategie steht drin, dass bis 2030 der Einsatz gefährlicher Pestizide halbiert werden soll. Die Düngemittel, da soll es eine Reduktion von 20% geben. Und das Ganze soll auch noch abgerundet werden mit einer Folgenabschätzung für die Mitgliedstaaten, damit eben klar ist, was aus dieser Farm-to-Fork-Strategie auf sie zukommt. Also da kann man auch sagen, dass die Kritik der Landwirte, die ja gegen diese Farm-to-Fork-Strategie in Teilen ja Sturm gelaufen sind, weil sie die Befürchtung hatten, dass sie zusätzlich zu den Anforderungen aus der gemeinsamen Agrarpolitik noch diese Umweltauflagen auch noch stemmen müssen, die findet sich da ja in einer gewissen Art und Weise in diesen Schlussfolgerungen auch wieder.
Fleischersatzprodukte wie Veggie-Burger oder vegane Wurst beschäftigen heute das EU-Parlament. Worum geht es dabei?
Also da geht es um Lebensmittelbezeichnungen wie zum Beispiel den Veggie-Burger oder die vegetarische Wurst oder dass halt eben Ersatzprodukte aus Hülsenfrüchten, dass die sich Steak, Burger, Schnitzel nennen dürfen, obwohl sie kein Fleisch enthalten. Da sieht ein EU-Gesetzentwurf vor, dass diese Bezeichnungen, weil sie irreführend seien, eben weiter beschränkt oder verboten werden sollen. Das sind zwei Punkte, also Bezeichnungen, die für Fleisch oder Produkte tierischen Ursprungs verwendet dürfen. Die dürfen nicht für die Vermarktung von Produkten eingesetzt werden, die hauptsächlich pflanzliche Proteine enthalten. Und der Entwurf, der betrifft auch die pflanzlichen Milchalternativen. Da werden die Begriffe auch nochmal eingeschränkt. Da ist unklar, wie das Parlament sich dazu entscheidet. Es gibt, heute wird darüber entschieden, morgen über
Paul
die Änderungsanträge.
Wir müssen,
am Freitag wissen wir mehr.
Ja, wir müssen Schluss machen. Aus Brüssel berichtete Paul Vorreiter. Fischfangquoten für die Ostsee, Streit um Fisch, den EU-Länder rund um Großbritannien künftig fangen wollen und illegaler Fischfang für die EU vor der Küste Ghanas, dass Europas Appetit bis nach Westafrika reicht und die Europäische Union einer der größten Abnehmer von Fisch aus Ghana ist. Darauf macht die Nichtregierungsorganisation Environmental Justice Foundation, kurz EJF, aufmerksam. Und wenn wir hier in der EU Fisch aus Ghana kaufen, zum Beispiel Thunfisch in Dosen, dann könnten wir damit indirekt und ohne es zu wissen diesen illegalen Fischfang in Ghana unterstützen. Wie der funktioniert und wie Importe besser kontrolliert werden könnten, hat Katja Scherer recherchiert.
Ob Thunfisch, Sardinen oder Kalmare, das Meer vor Ghana gilt normalerweise als fischreich. Derzeit aber werden dort bestimmte Fischarten knapp, weil Bestände illegal überfischt werden. Dafür trage indirekt auch die EU Verantwortung, kritisiert Georg Werner von der European Justice Foundation. Der Fisch, der hier importiert werde, stamme nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch von Unternehmen, die illegal fischen.
Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass Unternehmen, die mit illegaler Fischerei aufgefallen sind, auch Thunfisch in Dosen in europäische Märkte exportieren könnten, sodass letztlich die europäischen KonsumentInnen unbeabsichtigterweise illegale Praktiken unterstützen.
Die European Justice Foundation ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich seit 20 Jahren mit den Strukturen in der Fischereiindustrie beschäftigt. Diese sind oft intransparent und komplex und das gilt nicht zuletzt für Ghana. Die Unternehmen, die dort industriellen Fischfang für den Export betreiben, besitzen in aller Regel eine offizielle Fanggenehmigung. Auf den ersten Blick also gibt es kein Problem. Viele Unternehmen fischten aber zusätzlich zu diesem legalen Geschäft auch illegal, sagt Werner.
Sprich zum einen durch die Verwendung verbotener Netze mit zu kleiner Maschengröße. Zum anderen fischen sie auch oberhalb des Meeresbodens, wofür sie keine Lizenz innehaben. Und außerdem werfen sie ihre Netze in Gebieten in Küstennähe aus, die Kleinfischern vorbehalten sind.
Mit diesem Fang betreiben die industriellen Fangschiffe dann den sogenannten Saiko-Handel. Das heißt, sie geben den illegal gefangenen Fisch auf hoher See an dubiose Zwischenhändler ab und die wiederum verkaufen die Ware an Land. Darüber hinaus gibt es Fangschiffe, die in die EU exportieren und zwar nicht direkt in den Saiko-Handel verwickelt sind, aber trotzdem den gleichen Betreibern gehören, sagt Georg Werner.
Und da besteht dann halt dieser kleine, aber feine Link.
Für kleine Handwerksfischer in Ghana ist der illegale Saiko-Handel ein enormes Problem. Im Meer bleibt für sie derzeit nämlich kaum noch Fisch übrig und stattdessen müssen sie sogar die illegalen Fänge auf dem lokalen Markt einkaufen, um für ihre Familien etwas zu essen zu haben.
No fish.
Wir fangen nichts mehr. Wir sind mitten in der Hochsaison von Mitte Juni bis Ende September, aber es gibt praktisch keine Fische mehr.
There's practically no fish.
Sagt Nana Chuchu Solomon. Er leitet eine Organisation für Handwerksfischer in Ghana. Viele Fischpopulationen stünden kurz vor dem Zusammenbruch, sagt er. Die Fischer hätten kaum noch Einkommen, viele Familien litten Hunger. Den Betreibern der industriellen Fangflotte sei das egal, glaubt er. Die Schiffe gehörten chinesischen Besitzern, die sich hinter ghanaischen Scheinfirmen versteckten.
We know that once our fishes has collapsed.
Wenn unsere Fischbestände zusammengebrochen sind, werden die Chinesen weiterziehen. Wissenschaftler sagen, dass sich noch in diesem Jahr etwas verändern muss, um einen Kollaps der Bestände zu verhindern. Deswegen werden viele Fischer panisch und wütend. 85% des Fischs, der in Ghana für den Export gefangen wird, geht nach Angaben von EJF in die EU. Vor allem nach Spanien, Portugal und Italien. Deutschland importiert einen kleinen Teil der Ware. Im Jahr 2019 waren es knapp 9000 Tonnen Thunfisch und Bonitenkonserven, schreibt das Bundeslandwirtschaftsministerium. Einfuhren aus Ghana würden immer vollumfänglich manuell kontrolliert, heißt es dort weiter, da das Land als Risikoflaggenstaat gelte. Allerdings schränkt das Ministerium auch ein.
Bei der Bekämpfung der Saiko-Fischerei in Ghana sind in erster Linie die Behörden in Ghana gefragt. Ohne die Mithilfe der ghanaischen Behörden und Auskünfte darüber, ob ein Schiff in illegale Praktiken verwickelt ist, lässt sich allein anhand der validierten Papiere keine illegale, unregulierte, undokumentierte Fischerei feststellen.
Mehr Engagement ihrer Regierung. Dafür haben kürzlich auch die Fischer in Ghana demonstriert. Die Regierung hat daraufhin versprochen, Wasserschutzpolizei und Marine besser auszustatten. Und Nana Chuchu Solomon drängt zur Eile. Er warnt, dass es sonst Unruhen geben könnte.
We are asking that
Wir müssen schnell handeln. Wenn die Fischbestände tatsächlich zusammenbrechen, werden wir ein nationales Sicherheitsproblem bekommen. Georg Werner von der European Justice Foundation fordert außerdem mehr Engagement von der EU. Diese müsse Ghana im Kampf gegen die illegale Fischerei besser unterstützen und darüber hinaus europäische Importeure verpflichten, ihre Lieferketten noch umfassender zu kontrollieren.
Wie illegal gefangener Fisch aus Ghana auf unserem Teller landet, Katja Scherer berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer einen alten Kaminofen hat, muss ihn bis Ende des Jahres mit einem Feinstaubfilter nachrüsten lassen. Das gilt für beinahe alle Anlagen, die vor 1995 eingebaut wurden. Unsere Autorin Julia Weigelt hat selbst zwar keinen Kamin, freut sich aber immer, wenn sie im Urlaub eine Ferienwohnung mit einem solchen ergattern kann, so wie kürzlich auf Rügen.
Allein die Vorbereitung. Die schwere Kamintür aufmachen und Holz aufschichten. Diese Duftmischung aus Rauch und Wald riechen und dann diese Gemütlichkeit, wenn die Flammen lodern und sich diese wohlige Wärme in unserer Ferienwohnung ausbreitet. Das Geschäftsmodell unseres Vermieters ist voll aufgegangen. Crispin Beirau heizt sein 200 Jahre altes Haus mitten im Rügener Forst ausschließlich mit Kaminöfen. Von der Nachrüstpflicht hat der 43-Jährige zwar schon gehört, sagt allerdings:
Ich weiß, wie das mit Feinstaubfiltern ist, die braucht man aber nicht, wenn man mit dem Kamin umgehen kann.
Das kann Schornsteinfegermeister Alexis Gula aus dem baden-württembergischen Plochingen so allerdings nicht stehen lassen.
Dem muss ich leider widersprechen. Also ich freue mich für ihn, wenn er richtig heizen kann. Ja, das ist auch, ich sage immer, das Betreiberverhalten ist das A und O. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Dazu zählt, dass das Holz trocken ist, die Scheite nicht zu groß sind, nicht zu viel Holz auf einmal in den Kamin gelegt wird und genug Verbrennungsluft durchziehen kann. Nachrüsten muss allerdings fast jeder, der sich in der Zeit von 1985 bis 1995 einen Kamin gekauft hat. Ältere Kamine mussten schon früher nachgerüstet werden. Neuere bis zum Baujahr 2010 sind bis Ende 2024 fällig. Ausgenommen sind offene Kamine. Rund 11 Millionen sogenannte Einzelraumfeuerstätten gibt es aktuell in Deutschland, schätzt Gula, der sich auch im Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks engagiert. 4 Millionen Kamine sind demnach von der Nachrüstpflicht betroffen. Wer unsicher ist, ob der eigene Kamin dazugehört, kann das in den Unterlagen der Feuerstättenschau nachlesen. Die müssen Kaminbesitzer alle 3,5 Jahre von einem Schornsteinfeger machen lassen. Alexis Gula hat allerdings noch einen Alternativvorschlag zur Nachrüstung.
Wenn Sie das Geld investieren, können Sie das Geld aus unserer Sicht sinnvoller in die neue Feuerstätte investieren.
Denn Filter und Einbau kosten laut Gula um die 1.500 Euro. Ein neuer Kaminofen ist oft nicht viel teurer und günstiger im Betrieb.
Normalerweise kann man schon sagen, dass man bis zu 20% Brennstoff einsparen kann, wenn man eine neue Feuerstätte einbaut.
Wer doch lieber die Filterlösung wählt, dieser wird vom Ofenbauer entweder ins Verbindungsrohr zum Schornstein oder in den Schornstein selbst eingebaut. Das kann man zwar theoretisch auch selber machen und sich hinterher vom Schornsteinfeger abnehmen lassen, doch das sollte man sich gut überlegen. Denn der Filter braucht auch Strom. Oft muss dann eine neue Leitung gelegt werden. Und wenn beim Umbau irgendwas schief geht, steht am Ende das ganze Haus in Flammen. Das ist dem historischen Gebäude auf Rügen bislang zum Glück erspart geblieben. Bei der Abfahrt nach einer Woche Inselurlaub werde ich schon ein bisschen wehmütig. In meiner kleinen Hamburger Stadtwohnung muss ich auf die wohlige Kaminwärme verzichten. Allerdings, ich kann im Winter auch ganz bequem die Heizung aufdrehen. Crispin Beirau muss auf Rügen das ganze Jahr über Holz hacken. Denn davon braucht der 43-Jährige im Winter für sein Haus eine ganze Schubkarre voll, jeden Tag.
Der Verbrauchertipp von Julia Weigelt. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist wieder ein Thema. Die Bundeskanzlerin berät darüber mit den Kommunen. Dazu gleich mehr. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.